Es wird deutlich schwieriger als gegen Curaçao für die deutsche Fußballnationalmannschaft im nächsten Gruppenspiel bei der WM 2026. Es wartet nämlich die Elfenbeinküste. Und warum es ausgerechnet für Joshua Kimmich besonders herausfordernd wird, das klären wir jetzt.
Basecamp America, die WM-Insider. Hinter den Kulissen mit Fußballreportern der Funke Mediengruppe.
Willkommen zur zweiten Folge von Basecamp America, die WM-Insider. Der erste Spieltag der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist gespielt. Die deutsche Mannschaft hat am Samstag jetzt ihr zweites Spiel gegen die Elfenbeinküste. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das wird vermutlich schwieriger als gegen Curaçao. Und diese steile These, die werden wir jetzt gemeinsam mit untermauern, mit Fakten und mit Experten. Und dazu wende ich mich an unsere Experten vor Ort, die wir geschickt haben ins Lager der deutschen Nationalmannschaft oder zumindest recht nah dran ans Lager der deutschen Nationalmannschaft, die dort vor Ort sind, täglich mitkriegen, was sich dort so abspielt. Hallo Christian Wob.
Grüß dich.
Und hallo Henrik Jacobs.
Good morning nach Essen.
Ja, ich habe es gerade gesagt, der erste, achso, ich stelle mich auch noch mal kurz vor, ich bin Sebastian Wessling. Und der erste Spieltag der WM ist gespielt. Es gab einige überraschende Ergebnisse. Ne? Es gab zum Beispiel Portugal ist gestolpert, Spanien ist gestolpert, Brasilien hat 1-1 gespielt, das war vielleicht nicht ganz so überraschend gegen starke Marokkaner. Die Schweizer haben sich schwer getan, die Niederlande, Belgien, die Türkei, also so einige, die nicht so richtig reingekommen sind. Frage an euch beide, wie wird das so im deutschen Lager aufgenommen und wertet das so ein bisschen den eigenen Erfolg sogar nochmal auf?
Ist auf jeden Fall auch registriert worden von Joshua Kimmich zum Beispiel als Zeichen dafür, dass die Qualitätsunterschiede auch im Nationalmannschaftsfußball nicht mehr so groß sind und dass viele Mannschaften, das kennen wir auch aus der Bundesliga, ein Rezept gefunden haben, gegen spielerisch bessere Mannschaften zu bestehen. Sicherlich haben hier auch die klimatischen Bedingungen und die Platzverhältnisse spielen auch eine Rolle dabei. Insgesamt aber, ja, hat die deutsche Mannschaft sicherlich Glück gehabt. Was heißt Glück gehabt? Sie haben es sich ja verdient am Ende. Aber dass sie gegen einen ja sehr leichten Gegner, muss man ja sagen, bei klimatischen Bedingungen in einem Dome, also in einer klimatisierten Arena, das dann aber auch letztendlich ganz gut runtergespielt haben.
Und ich habe mich jetzt gerade schon, wie gesagt, sehr weit aus dem Fenster gelegt. Gegen die Elfenbeinküste wird schwerer. Euer Job ist jetzt, das mit Fakten zu unterlegen. Also wie wird die Elfenbeinküste gesehen im deutschen Lager?
Ja, also jeder weiß, wie gut die sind, wie vor allem die Offensive der Elfenbeinküste ist. Also das Thema Jan Diomande wurde ja schon ausführlich auch diese Woche besprochen. Das ist eine absolute Rakete bei der Elfenbeinküste. Da kommt richtig was auf die deutsche Hintermannschaft zu. Insbesondere dann natürlich auf Nathaniel Brown, der auf der linken Abwehrseite spielt, vermutlich gegen ihn spielen wird. Aber auch Touré von Hoffenheim, der ist nicht deutlich langsamer. Der spielt auf der anderen Seite gegen Kimmich. Der ist allerdings deutlich langsamer. Also das wird super spannend, wie dann die deutsche Mannschaft das auch taktisch angehen wird gegen diese Hochgeschwindigkeitsoffensive der Elfenbeinküste, wie viel Ballbesitz Deutschland haben wird, wie die Konterabsicherung aussieht. Ich glaube, die deutsche Mannschaft ist auf jeden Fall alarmiert.
Ich unterfütter das mal mit Zahlen, die habe ich mir extra rausgeschrieben. Diomande, Höchstgeschwindigkeit 36,3, Touré 35,98, also es unterscheidet sich nicht viel. Und du hast gesagt, Joshua Kimmich, der bringt viel Gutes mit, ein Sprinter ist er aber nicht. Da werden ihm so Menschen wie Leroy Sané vermutlich ziemlich stark helfen müssen, oder?
Ja, Leroy Sané auf jeden Fall natürlich auch ein großes Thema. Ich finde, er hat jetzt nicht schlecht gespielt gegen Curaçao, aber etwas unglücklich im Abschluss. Und die Kritiker sind immer sehr schnell bei Leroy Sané. Das kennt man aus den vergangenen Jahren. Und er ist ja auch schon mit einem gewissen Negativ-Credit in dieses Turnier gegangen. Da sind natürlich jetzt viele Augen auf Leroy Sané, aber Nagelsmann hat ihn gelobt und hat insbesondere auch sein Defensivverhalten gelobt. Also er war schon viel unterwegs, auch gegen Curaçao. Und das wird jetzt entscheidend sein, insbesondere dann auch in Momenten, wo er dann vielleicht selbst mal den Ball verliert oder auf der anderen Seite der Ball verloren wird. Und diese Ballverluste, die ziehen sich jetzt wirklich schon durch die gesamte Amtszeit von 1000 Tagen Julian Nagelsmann. Da muss Deutschland auf jeden Fall super, super gut aufpassen und darf sich da keine Fehler leisten, wie sie gegen Curaçao passiert sind. Und dann darf man gespannt sein, wie Joshua Kimmich das dann zum Beispiel auch lösen wird. Aber er kennt das ja auch aus der Champions League, auch wenn er da bei Bayern eher im defensiven Mittelfeld spielt. Aber er hat auch mit der Nationalmannschaft schon gegen super Raketen wie Mbappé verteidigt. Also der löst das dann ein bisschen anders auf seine Kimmich-Art. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage.
Mir ist aufgefallen, ich habe jetzt gerade einfach schon mal den Namen Sané vorausgesetzt. Dabei gibt es ja durchaus, also Ich weiß gar nicht, ob es die im Lager gibt. In der Öffentlichkeit gibt es ja durchaus Debatten. Sollte er spielen oder sollte man umstellen? Sollte irgendwie, keine Ahnung, Undav rein und dafür Musiala auf den Flügel oder so. Aber ich gehe davon aus, und das ist die Frage, geht an euch, geht ihr auch davon aus und geht man im deutschen Lager davon aus, dass Sané auch das zweite Spiel von Anfang an bestreitet?
Ja, ich gehe auf jeden Fall davon aus, weil es wäre ja auch ein schlechtes Zeichen, dass sich der Bundestrainer einer öffentlichen Kritik, die er so ja gar nicht selber teilt, beugt und seine Aufstellung anpasst. Also ich gehe davon aus, dass wir die gleiche Elf sehen werden wie gegen Curaçao. Vor allem, weil ja auch diese Rollenverteilung mit Undav als Joker sich bereits ausgezahlt hat. Deswegen gehe ich erstmal, stand jetzt nicht davon aus, dass sich da noch was ändert zum Elfenbeinküste-Spiel hin. Danach gegen Ecuador, ja, muss man auch mal schauen, wie jetzt das zweite Spiel ausgeht, ob man dann schon als, ja, wie sicher man dann schon als Gruppenerster dieses letzte Spiel angehen kann. Da ist sicherlich die Möglichkeit, ein bisschen was nochmal auszuprobieren, vielleicht noch ein bisschen was zu verändern. Aber jetzt gerade sehe ich jetzt nicht, dass der Bundestrainer einen Grund hat, an seine Aufstellung heranzugehen. Weil zum Beispiel, wir müssten ja nicht nur über die Offensive reden, wir können ja auch sicherlich über eine Umstellung der Defensive sprechen. Zum Beispiel mit einem Jamie Leveling, der deutlich mehr Geschwindigkeit mitbringt als Joshua Kimmich. Aber ich sehe auch da den Anlass, nicht jetzt an der Grundordnung was zu schrauben. Zumal wir ja schon seit Wochen, seit Monaten ja eigentlich darauf hin oder die Mannschaft darauf hinarbeitet, sich einzuspielen. Deswegen glaube ich nicht, dass sich jetzt da etwas ändern wird.
Mhm. Ja. Ihr habt ja aber auch schon gesagt, es gab so ein paar Dinge im ersten Spiel, wo man sagt, die sind vielleicht gegen stärkere Gegner, da muss man besser drauf aufpassen, die Ballverluste habt ihr angesprochen. Wie hat sich die Mannschaft jetzt drauf eingestellt auf diesen Gegner? Gibt es da irgendwas, wo auch nochmal die Botschaft kam vom Bundestrainer oder von den Spielern, da müssen wir besser sein, da müssen wir wacher sein, das müssen wir vielleicht anders machen? Wie war das so in den letzten Tagen?
Ja, also ich glaube, die Mannschaft wird ja mit Nagelsmann und dem Team zusammen dieses Spiel gegen Curaçao nochmal analysiert haben. Und ich glaube, insbesondere diese Phase rund um das 1:1, was ja schon in dem Moment aus dem Nichts kam, aber auch in den 10 Minuten danach hat die deutsche Defensive schon richtig gewackelt. Und da sah zum Beispiel auch Jonathan Tah nicht so richtig gut aus. Er ist jetzt der Abwehrchef, das hat ja auch Antonio Rüdiger gestern hier auf der Pressekonferenz gesagt. Und ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob er jetzt schon selbst auch in der Nationalmannschaft für sich dieses Gefühl hat, dass er da jetzt die Defensive komplett so im Griff hat. Er hat diese Rolle jetzt ja auch noch nicht so lange. Und ich habe da so ein, zwei Szenen im Kopf, auch Ballverluste von Tah und dann auch in Umschaltsituationen, wo er schon ein bisschen gewackelt hat. Das war jetzt halt nur Curaçao, aber das wird dann gegen die Elfenbeinküste. Das ist ja auch für ihn nochmal ein ganz spannendes, besonderes Spiel. Sein Vater ist da geboren. Er selbst ist in Hamburg aufgewachsen. Aber für ihn wird das schon auch nochmal ein Spiel sein, wo er jetzt total im Fokus steht. Und ja, ich werde auf jeden Fall auf ihn achten. Und bin nicht so hundertprozentig überzeugt, ob er das dann gegen die Elfenbeinküste auch so dann hinkriegt, dass die Abwehrkette da so steht, wie sie dann stehen muss. Und man kann auf jeden Fall sagen, diese Fehler, die man sich gegen Curaçao geleistet hat, die werden gegen die Elfenbeinküste auf jeden Fall bestraft. Und das wird das große Thema sein, jetzt vor dem Spiel und dann auch während des Spiels.
Wir müssen ja eigentlich noch ein Spiel zurückblicken, nicht unbedingt auf das Curaçao-Spiel, sondern auf das Testspiel in den USA. Und da gab es eben sehr große Probleme im Umschaltverhalten gegen Des, gegen Pulisic. Und Diomande und die restlichen Offensivstars da bei den Elfenbeinküste, die viel Tempo mitbringen. Also es wird da, glaube ich, sogar nochmal eher extremer in diesen Umschaltmomenten. Es wird eine Frage der Balance sein, auch gerade mit der Doppel-6, die ja sehr gelobt worden ist, jetzt auch aus dem ersten Spiel, allerdings auch noch nicht so sehr unter Gegnerdruck stand, wie man das gegen Top-Mannschaften dann erwarten könnte. Deswegen wird, glaube ich, dieses Elfenbeinküste-Spiel an Balance sagt.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier 3 Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Das war ja eher eine Doppel-8 bis Doppel-10 gegen Curaçao. Da wird man vermutlich deutlich mehr gegen den Ball arbeiten müssen. Ich möchte einmal kurz einen Werbeeinschub machen, weil du hast Jonathan, hätte ich jetzt fast gesagt, das war ein Kollege aus dem deutschen Lager, der da für große Lacher gesorgt hat, weil er ihn eben mit Jonathan angesprochen hat. Jonathan Tah hat ein Interview gegeben, euch beiden. Sehr lesenswert, wie ich finde. Hat er auch sehr, sehr schön erzählt über seine Wurzeln in der Elfenbeinküste, eine Reise, die er dorthin gemacht hat. Leseempfehlungen, die packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Das als kleinen Werbeblock lohnt sich auch nach dem Curaçao-Spiel auf jeden Fall noch zu lesen und jetzt eben vor dem für ihn so besonderen Spiel gegen die Elfenbeinküste. Aber jetzt sind wir schon relativ durchgegangen. Viele Themen, die vorher diskutiert wurden, die waren gar keine. Zum Beispiel die Torhüter-Diskussion, weil einfach Manuel Neuer so gut wie gar nichts halten musste und bei dem einen Tor nun wirklich auch nichts machen konnte.
Die hat das anders gesehen.
Ich habe das anders gesehen. Muss er halten. Bitte?
Ja, Nadine Angerer hat gesagt, den kann er halten.
Ja, das ist Nadine Angerer war immer schon dafür bekannt, ihren eigenen Kopf zu haben. Ich glaube, auch an der Stelle ist das keine Meinung, die von der Mehrheit. Wie seht ihr das denn?
Ja, ich sehe es eigentlich so wie alle. Also der Ball war abgefälscht. Er war auf dem Weg, ja, den Ball zu parieren. Und also ich habe noch keinen Torwart gesehen, der in dieser Millisekunde dann noch den Arm hochreißt und so einen Ball hält. Vielleicht dann mal durch Glück. Aber ja, ich glaube, da gab es jetzt wenig oder eigentlich fast gar keine Meinung. Ich glaube, da war Nadine Angerer auch eher allein auf weiter Flur, dass sie den als haltbar eingeschätzt hat. Ich glaube, das hat kein anderer so gesehen.
Okay. Eine Person, auf die ich hinaus wollte mit meiner etwas langen Anmoderation, war Jamal Musiala, über den vorher viel geredet wurde, der lange verletzt war, so ein paar Fragezeichen mit reingeschleppt hat ins Turnier und die vielleicht nicht komplett aufgelöst hat, vielleicht aber doch einen Schritt nach vorn gemacht hat. Wie habt ihr es gesehen? Wie habt ihr seinen Auftritt gesehen? Wie wird das so beurteilt? Wie wird über ihn gesprochen?
Ja, alle wissen, dass er der X-Faktor sein kann bei diesem Turnier und alle wünschen sich, dass das wird für die Nationalmannschaft. Und ich habe schon jetzt im ersten Gruppenspiel da einen Fortschritt gesehen bei ihm, weil er ins Dribbling geht, weil er sich was zutraut. Da ist noch nicht alles bei 100%. Also ich würde auch nicht mal sagen, dass alles bei 80, 85 ist, aber man sieht auf jeden Fall, finde ich, von Spiel zu Spiel eine Steigerung. Und das ist ja das, worauf die Deutschen dann auch spekuliert haben Richtung K.O.-Runde.
Ich finde auf jeden Fall, dass Julian Nagelsmann alles richtig gemacht hat. Es gab ja vor dem Spiel eine große Diskussion um Jürgen Klopp und Thomas Müller, die dann live bei Magenta über die Aufstellung gesprochen haben und gesagt haben, ihrer Meinung nach müsste Dennis Undorf spielen und Jamal Musiala als Joker starten, weil wahrscheinlich dann ein tiefer Block zu erwarten ist, wo vielleicht dann Dennis Undorf mit seiner Torgefahr der bessere Spieler ist. Ich finde, Julian Nagelsmann hat alles richtig gemacht. Er hat Musiala Spielzeit gegeben gegen einen Gegner, gegen den er das auf jeden Fall tun konnte. Und Musiala hat Selbstvertrauen gesammelt, hat sein Tor gemacht, war sogar etwas sauer nach seiner Auswechslung, wurde zwar auch ein bisschen behandelt, aber das waren ja keine Alarmsignale. Da gab es direkt Entwarnung. Und ja, jetzt hat er sein Tor gemacht, hat ein gutes Spiel gemacht und hat auch in den Dribblings wieder gesehen, dass er sich was zutraut. Und dieses Selbstvertrauen wird er jetzt mitnehmen in die nächsten Spiele.
Das wird auch dringend nötig sein, wie wir es ja besprochen haben. Ich möchte mal ein bisschen den Blick weiten mit euch beiden auf so ein paar Themen. Also wir haben ja sehr ausführlich gesprochen über das Thema Klima, Temperatur, Hitze. Das war jetzt für die Deutschen kein Faktor, wird vermutlich auch kein Faktor sein im zweiten Spiel in Toronto. Wenn ich es richtig gesehen habe, angenehme vielleicht 25 Grad tagsüber und dann gegen Abend eher kühler. Aber wie wirkt sich das bislang so aus? Wie erlebt ihr das? Wie erleben das die Spieler, diesen ganzen Faktor, über den wir vorher viel geredet haben? Klima, Wetter, Hitze, Feuchtigkeit?
Ja, ich glaube, Dennis Undorf hat das ganz amüsant beantwortet. Der hat halt einfach gesagt, er geht gar nicht raus. Und ich glaube, so machen das die meisten Spieler. Es gibt zwar einen Pool, aber da ist jetzt auch nicht jeden Tag allzu viel los. Natürlich wird beim Training geschwitzt, aber ja, Julian Nagelsmann hat ja auch ganz bewusst dieses Quartier hier ausgesucht, damit man sich an diese Temperaturen auch so ein bisschen adaptieren kann. Ich glaube, so richtig drauf ankommt, dann erst in New York, wo dann wirklich auch ähnliche Bedingungen sind. Du hast es schon gesagt, in Toronto ist das etwas anders. In Houston war das jetzt natürlich auch was ganz anderes nochmal in dieser klimatisierten Halle. Ansonsten glaube ich, wird das Thema vielleicht auch ein bisschen zu groß gemacht hier insgesamt. Alle anderen Mannschaften müssen das auch hinkriegen und kriegen das hin. Da gibt es ja noch ganz andere Orte, wo es ganz anders aussieht. Und ich glaube, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu heiß gekocht, um bei dem Wort zu bleiben.
Ja, man merkt halt, dass sie es versuchen, kommunikativ ein bisschen abzuräumen, indem sie von vornherein sagen, es soll keine Ausrede sein und wir wollen nicht rumjammern. Ich würde aber schon sagen, dass das definitiv Auswirkungen auf das Turnier und auch auf die Leistungen der einzelnen Mannschaften. Also, das hatten wir letztes Jahr gesehen bei der Club-WM Das sieht man auch, wird man auch, glaube ich, dieses Jahr spüren, dass es eben nicht den absolut hochklassigen Fußball gibt, was aber natürlich auch einen extremen Qualitätsunterschied jetzt in der Gruppenphase legen kann.
Insgesamt, oder eine andere Sache noch, das Thema Trinkpausen. Das ist ja auch, ihr wart jetzt bei einem Spiel und ihr werdet wieder beim Spiel sein, wo es eine Trinkpause geben wird, die man nicht unbedingt braucht. Wie nehmt ihr das so wahr im Stadion? Also ich weiß, vorm Fernseher hier ärgern sich viele darüber, dass es das jetzt gibt. Es hat ja durchaus auch großen Einfluss aufs erste Spiel gehabt. Ich glaube, Julian Nagelsmann kam sehr gelegen. Wie nimmt man das so im Stadion wahr, diese ritualisierte Unterbrechung, dass man jetzt auf einmal fast mehr in vier Vierteln statt in zwei Halbzeiten spielt?
Ja, auf jeden Fall anders als am Fernseher, weil da ist ja dann wahrscheinlich eine Werbeunterbrechung und das ist ja auch der eigentliche Sinn dieser Trinkpausen. Also das hat die FIFA schon ganz schlau gemacht, insbesondere dann ja auch in Stadien, wo man wirklich keine Trinkpausen braucht, du hast es gerade gesagt. Es ist im Prinzip ein ganz neuer Fußball, also eine ganz neue Art dann auch für die Trainer. Es ist ja mittlerweile sowieso schon so, dass der Fußball sich so verändert hat, dass die Trainer eigentlich im Laufe einer Halbzeit sich schon mehrfach in ihrer Spielart, in ihrer Formation anpassen, je nachdem, wie dann der Gegner sich aufstellt, wie hoch er presst, wie tief er steht. Und das ist jetzt durch diese Trinkpause natürlich dann nochmal eine weitere Möglichkeit, da auch nochmal gezielter in die Videoanalyse zu gehen und da Sachen umzustellen. Und das verändert natürlich schon das ganze Spiel. Bin gespannt, ob vielleicht dann auch in den nächsten Jahren das sogar weiter etabliert wird, dass man dann in vier Vierteln quasi spielt. Im Stadion selbst, sieht man dann natürlich ein bisschen mehr Atmosphäre drumherum. Ihr habt dann die Werbepausen. Also haben wir es, glaube ich, ein bisschen besser als ihr.
Ja, es ist ja sowieso hier darauf angepasst, weil du im Stadion allgemein recht viel Fluktuation hast auf den Tribünen, dass die Leute eh rausgehen und sich dann auch selber Getränke holen und was zu essen holen. Also du hast diese Pause, die unterbricht zwar das Spiel, aber die unterbricht nicht so wirklich das Stadionerlebnis, habe ich das Gefühl. Und für uns ist es ehrlicherweise, also ich finde es angenehm, weil man dann mal mindestens 6 Minuten mehr Zeit hat, irgendwie seinen Text fertig zu kriegen zum Spiel hin.
Deswegen, ohne was zu verpassen.
Genau, ohne was zu verpassen. Deswegen ist es eigentlich, also jetzt aus meiner Perspektive hier für die Arbeit, ganz, ganz angenehm. Mhm. Beim Fernseher finde ich es aber auch dann, wie ihr schon angedeutet habt, auch dann aus Deutschland finde ich das maximal unangenehm, ehrlich gesagt, weil weil man Stadion den Spielfluss verliert, den Guckfluss. Also ich habe ehrlicherweise, wenn ich jetzt anfange, hier ein Spiel zu gucken, möchte ich in der ersten Trinkpause, möchte ich eigentlich den Fernseher wieder ausmachen, weil mich das dann, das vielleicht mit einer Aufmerksamkeitsspanne auch einfach viel zu kriegen, aber dann weiß nicht, wird man so rausgeholt aus dem Guckerlebnis, weil du ja eigentlich in so nach 20, 25 Minuten so ein Gefühl für das Spiel kriegst. Und das ist dann von jetzt auf gleich komplett weg direkt.
Einmal der Vollständigkeit halber, weil sich das der eine oder andere bestimmt fragt. Also die UEFA und auch die DFL haben schon angekündigt, sie werden das so nicht übernehmen, sondern es wird weiterhin nach Bedarf, wenn es sehr heiß ist, darf der Schiri nach eigenem Ermessen Trinkpausen ansetzen, aber man wird diese Viertelung des Spiels so nicht übernehmen, um die Leute hier dann ein bisschen zu beruhigen. Hier bleibt das Fernseherlebnis, wie es ist, mehr oder weniger.
Noch würde Jürgen Klopp sagen.
Auch eine schöne Debatte, über die wir gar nicht gesprochen haben, aber die ist abgeräumt, die möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber vielleicht nochmal ein bisschen, weil wir euch da ja vor Ort haben. Wie entwickelt sich das Turniererlebnis vor Ort? Habt ihr da irgendwie, ich meine, Winston-Salem ist jetzt nicht der Nabel der USA und der Fußballwelt, aber was bekommt ihr so mit? Das ist ja also ein Turnier, was so, also eine Sportart, ein Turnier, was jetzt in den USA alle drauf hingefiebert haben. Aber wie ist so euer Erleben? Was kriegt ihr mit, wenn ihr vielleicht auch mit Kollegen sprecht, die in anderen Landesteilen sind? Wie entwickelt sich da das Turnier? Gibt es sowas wie eine Turnierstimmung?
Ja, gering würde ich sagen. Also wir haben das erste Spiel der US-Amerikaner hier in der Sportsbar gesehen und da liefen ungefähr 20 Bildschirme und auf zwei davon lief dann das Spiel. Wir mussten auch noch fragen, ob sie den Ton anmachen können, damit man überhaupt was hört, damit man die Nationalhymne hört. Und dann während des Spiels guckten die meisten dann eher Baseball als auf das Fußballspiel. Also die Amis, habe ich das Gefühl, die sind jetzt noch nicht in der super WM-Stimmung. Das kann sich natürlich noch ändern und ist natürlich dann auch an den Spielorten anders. In Winston-Salem, ich glaube, da sind zwar ein paar Fahnen auf der Straße überall aufgehangen, aber da hält sich die WM-Stimmung jetzt auch noch in Grenzen. Jetzt in Houston, finde ich, das war dann schon ein anderes Erlebnis, insbesondere direkt vor dem Spiel, als wir auch mit den Curaçao-Fans gesprochen haben. Das war wirklich dann die WM-Stimmung, auf die wir uns ja auch freuen, die hier vor Ort zu erleben. Das hat richtig Spaß gemacht. Kleiner Tipp dann auch, sich mal unser Reel anzuschauen, schon über 1 Million Mal angeschaut worden, wie da die Curaçao-Fans tanzen und schreien und Party machen. Also das ist das WM-Gefühl, was wir uns hier erhoffen und was wir dann auch auf jeden Fall hoffentlich in den nächsten Wochen noch erleben werden.
Ja, man muss halt man muss die WM-Stimmung, glaube ich, explizit suchen, gerade an den Spielorten. Weil wir kennen, glaube ich, alle amerikanischen Städte, die einfach nur große Betonwüsten sind. Und es gibt dann den einen oder anderen Spot, wo dann eben diese offiziellen FIFA-Fanfeste sind. Und das war in Houston, war das so eine kleine Partymeile, würde ich sagen, mit vielen Bars und Restaurants. Und da war, fand ich jetzt schon eine gute Stimmung. Wobei ich mich frage, ist diese gute Stimmung dort, weil gerade die WM ist, oder ist sie sowieso immer gut da? Und das wird einfach nur so als Anlass genommen, mal wieder, ich meine, wir waren ja auch an einem Samstagabend da, glaube ich, ja genau, um da steil zu gehen, so, ne? Deswegen ist es, ich weiß nicht, ob das dann immer die WM ist, die der Auslöser von dem Ganzen ist, oder ob das nicht einfach nur der Anlass ist, dann da mit dem Trikot hinzukommen zum Beispiel.
Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, je länger das Turnier dauert. Ich glaube, für heute können wir einen Haken dran machen. Wir haben die Lage im deutschen Team erörtert, wir haben die Lage bei der WM erörtert. Wobei, ich lasse euch natürlich nicht vom Haken, ohne jetzt von euch eine Prognose zu hören, selbstverständlich auch dieses Mal. Was ist euer Gefühl für das Spiel gegen die Elfenbeinküste jetzt am Samstag?
Das ist ja eigentlich ein Thema seit fast 2 Jahrzehnten, dass das zweite Gruppenspiel immer etwas schwieriger wird für die Deutschen. Jetzt war es allerdings bei den letzten Weltmeisterschaften eher das erste. Ich glaube, jetzt von den Gegnern her wird das jetzt tatsächlich das schwierigste Spiel, auch wenn Ecuador natürlich ähnlich stark ist, aber ich glaube, die deutsche Mannschaft wird da an ihre alten Turnierergebnisse anknüpfen und über ein 1:1 nicht hinauskommen.
Christian Wob hofft, er kann sich jetzt so aus der Frage rausschweigen.
Nee, also ich glaube tatsächlich, dass sie es ganz ordentlich machen werden und das Spiel 2:1 gewinnen. Aber es wird trotzdem, glaube ich, eine zähe Angelegenheit. Aber ich glaube auch nicht, dass sie am Ende die beste Mannschaft hier oder die spielerisch beste Mannschaft Weltmeister wird. Deswegen glaube ich, dass wir schon so recht viel Ergebnisfußball sehen werden in den nächsten Wochen.
Okay, ich habe das noch als Offenlegung 2:2 getippt bei Tippblitz, dem Tippspiel der Funke Mediengruppe. Auch das können wir in die Shownotes packen. Das ist sehr unterhaltsam mit sehr, sehr vielen schönen kleinen Gimmicks, die Entwickler da eingebaut haben. Damit soll es dann auch Ende sein dieses Werbeblocks. Nee, Moment, das Reel, das packe ich natürlich auch in die Shownotes. Dann habt ihr da pickepackevolle Shownotes. Großer Service wie immer. Und damit lassen wir es aber wirklich für heute bewenden sein. Das war sie, die zweite Folge von Basecamp America. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wenn euch das gefällt, dann abonniert uns gerne bei YouTube oder bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Lasst gerne 5 Sterne da oder gibt uns einen Hype bei YouTube. Das hilft uns sehr, dass wir dann noch weitere Menschen für unsere Angebote begeistern können. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt, packt das sehr, sehr gerne hier in die Kommentare. Das lesen wir sehr gerne. Freuen wir uns über jeden Kommentar. Über Lob freuen wir uns noch mehr als Kritik. Kritik nehmen wir uns aber auch natürlich auch sehr zu Herzen und versuchen besser zu werden für euch. Für heute sage ich Tschüss. Die nächste Folge kommt dann, wie schon gesagt, 2 Tage vor dem Ecuador-Spiel. Das ist dann der Dienstag, der 23. Juni. Für heute Tschüss.
Basecamp America. Die WM-Insider. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge zu verpassen.